Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, keine Lust auf Sex, das kennt Maria Popov nur zu gut. Die Autorin und Moderatorin hatte schon in ihrer Jugend irgendwie keinen Bock auf Sex und auf Männer und findet schließlich ein Wort für ihr Gefühl, Asexualität. Wie es ihr damit geht, das hören wir gleich. Jetzt möchte ich aber erstmal unsere heutige Expertin vorstellen. Und das ist Paula Lambert, die bekannteste Gefühlsexpertin Deutschlands und super erfolgreiche Podcasterin. Hallo Paula.
Hallo Alexandra.
Ja, Paula, dein erstes Gefühl zu dem Satz, ich habe einfach keine Lust auf Sex.
Nachvollziehbar, weil wenn man einmal so ein bisschen in die Dating-Welt da draußen hört, ist es klar, dass viele Leute einfach völlig überfordert sind und überlastet mit den ganzen Dingen, die auf uns einprasseln. Wünsche, Wunschvorstellungen, Projektionen und auch natürlich ganz viel Negatives. So, also, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, interessant.
Ja, wer diesen Podcast kennt, der weiß, dass ich normalerweise unsere Fälle vorlese, weil die ProtagonistInnen so gut wie immer anonym bleiben möchten. An dieser Stelle möchte ich jetzt aber Maria begrüßen, die über ihre Asexualität auch das Buch Kein Bock Club geschrieben hat und die ihre Geschichte heute einfach mal selbst erzählen wird. Hallo Maria.
Hallöchen, freut mich total hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch total, wie gerade schon erwähnt, dass für mich ein Novum zum ersten Mal eine Protagonistin und ich würde sagen, bevor wir gleich über deine Erfahrungen sprechen, hören wir doch erstmal deine Geschichte.
Warum bläst du mir nicht wenigstens ein? Fragt er, halb im Scherz, halb als Vorwurf. Ich zog mich schnell wieder an und verließ sein WG-Zimmer. Auf dem Heimweg drückte ich meine Kopfhörer fester ins Ohr, als könnte ich den Gedanken übertönen, der unaufhaltsam durch meinen Kopf hämmerte. Was stimmt nicht mit mir? Warum habe ich keinen Bock auf Sex? Als extrovertierte Studentin mit 21 Jahren und einem leichten Alkoholproblem lernte ich immer wieder Männer kennen und hoffte jedes Mal, dass es irgendwann klickt. Alle um mich herum schwärmten von Sex, machten Anspielungen, erzählten von Abenteuern. Ich lachte mit, aber innerlich dachte ich, woher nehmen die diese Lust? Bei mir fühlte es sich an, als müsste ich eine Rolle spielen, die nicht zu mir passt. Auf der Tanzfläche knutschen, super heiß, aber die Vorstellung, mit ihm ins Bett zu gehen, Oralverkehr zu haben, eine Beziehung aufzubauen, auf gar keinen Fall. Ich suchte fieberhaft nach Erklärungen. Vielleicht lag das an mir, an meinem Körper. Ich ließ mir die Pille verschreiben. Hormone regulieren, hieß es, das könnte helfen. Ich meldete mich im Fitnessstudio an, weil mir jemand erklärte, Sport würde die Libido ankurbeln. Ich klickte mich nachts durch Online-Shops, kaufte mir Dessous, in denen ich mich beim Anprobieren sogar sexy fühlte. Ich experimentierte mit Sexspielzeug in der Hoffnung, irgendwann einen Schalter umzulegen. Aber egal, was ich versuchte, ich hatte keinen Bock. Nach jeder gescheiterten Strategie kam das Gefühl zurück, dass ich einfach defekt war. In den letzten Tagen meiner Studienzeit verliebte ich mich dann das erste Mal im Leben. Es war kein Mann und ich verstand, ich bin queer. Mit 23 Jahren fühlte ich mich wie eine Spätzünderin. Alle um mich herum schienen längst in Beziehungen zu sein und hatten sexuelle Erfahrungen gemacht, während ich mich gefragt hatte, wann es bei mir endlich passieren würde. Nun hatte ich sie endlich, die Schmetterlinge im Bauch. Ich konnte nicht aufhören, die Nachrichten dieses Menschen zu lesen, ihr WhatsApp-Profilbild anzustarren, bis meine Augen brannten und mir sogar eine Beziehung vorzustellen. Ich sog jedes Wort auf, jeden Blick, jede Berührung. Doch auf dieses berühmte Feuerwerk der Lust, von dem mir Freundinnen erzählten, die ihre Partner kaum aus dem Bett lassen wollten, wartete ich vergeblich. Obwohl ich verliebt war, hatte ich immer noch keine Lust auf Sex. Ja, ich begehrte sie mehr als alle Männer zuvor, aber so richtig erregt war ich trotzdem nicht. Es fühlte sich an, als wäre der Tisch endlich reich gedeckt. So viele Möglichkeiten, so viele Identitäten, so viele Geschichten. Eine bunte, einladende LGBTQ-Community stand um den Tisch, voller Vorfreude auf alles, was man ausprobieren konnte. Nur ich stand daneben und hatte keinen Appetit. In dieser Zeit googelte ich unaufhörlich. Ich las Forenbeiträge von Frauen, die keinen Bock hatten und stieß doch immer wieder auf Ratschläge, die nach Reparaturanleitungen klangen. Neue Stellungen, andere Stimulation, Hormone, Therapie. Nie die Möglichkeit, dass es vielleicht einfach so war, wie es war. Der Aha-Moment kam an einem Abend vor dem Laptop. Ich klickte mich durch YouTube-Videos, als plötzlich jemand über Asexualität sprach. Asexuell sind Menschen, die wenig bis keine sexuelle Anziehung spüren, erklärte sie. Ich hielt inne und musste weinen. Nicht vor Trauer, sondern vor Erleichterung, weil ich zum ersten Mal erfuhr, das gibt es. Es ist keine Krankheit. Und ich bin nicht allein damit. Und ich weiß noch, wie ich den Bildschirm anstarrte, mir die Träne über die Wangen lief und ich dachte, du bist nicht kaputt. In diesem Moment fiel eine jahrelange Last von mir ab. Heute weiß ich, etwa 1% der Menschen sind asexuell. Das sind ungefähr so viele, wie es Rothaarige gibt. Jeder kennt mindestens eine Person. Und seit ich zu meinem Buch »Kein Bock-Club« recherchierte, glaubte ich, dass es weit mehr Frauen sind, die wenig oder keine Lust empfinden. Aber die Gesellschaft tut alles dafür, dass wir uns schämen, uns anpassen, still bleiben. Uns wird beigebracht, dass selbstbewusstes Frausein gleich Lust haben bedeutet, dass Zurückweisung unweiblich ist. Also schweigen viele und sagen lieber, Schatz, heute habe ich Kopfschmerzen, als Schatz, heute habe ich keinen Bock. In meinen Beziehungen spreche ich mittlerweile offen darüber. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch, liebe Intimität. Nur eben nicht mit Fokus auf Sex. Bei ersten Dates reagieren manche neugierig, wenn ich Asexualität erwähne, stellen mir viele Fragen und wollen verstehen. Andere reagieren abwehrend oder verunsichert. Aber ohne Lust, kannst du da überhaupt Beziehungen führen, höre ich oft. Früher hätte mich diese Frage getroffen. Ich hätte gestammelt und mich klein gefühlt. Heute sage ich klar, ja natürlich. Unterschiedliche Bedürfnisse in einer Beziehung zu haben, ist ganz normal. Und Liebe bedeutet für mich Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, Verlässlichkeit. Sex kann dazu gehören, aber muss nicht das Fundament sein. Auch Beziehungen zu öffnen ist nicht unbedingt eine Lösung, um mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. Es braucht eine große Portion Selbstreflexion und ehrliche Kommunikation. Das ist nicht immer einfach. Trotzdem bin ich dankbar. Dankbar dafür, dass ich weiß, dass ich meine Energie auf andere Formen von Intimität lenken kann. Auf lange Gespräche, auf zärtliche Gesten, auf Freundschaften, die genauso viel wert sind wie Liebesbeziehungen. Weniger Bock zu haben heißt nicht, nicht zu lieben. Es heißt, anders zu lieben. Und das ist genug.
Ja, vielen Dank, Maria. Mich berührt deine Geschichte total, weil sie so ehrlich und so stark ist. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass wirklich viele unserer Hörerinnen, die deiner Geschichte gerade gelauscht haben, sich in deinen Worten wiederfinden. Vielleicht ja auch ohne selbst das Wort asexuell jemals gehört oder auch benutzt zu haben.
Ja, genau. Und das war mir auch wichtig beim Schreiben. Deswegen heißt mein Buch Kein Bock-Club und nicht Der asexuelle Club, nur weil mich das Label irgendwann mal mit 20 vor über 10 Jahren gefunden hat, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass wir ja eigentlich alle zwischendurch mal mit Bocklosigkeit zu tun haben. Und ich daran glaube, dass das total entlasten kann, wenn da jemand sitzt. Und auch mir fällt das manchmal schwer, so intime Gespräche zu führen. Aber ich glaube, das kann total gut tun, einfach mal von jemandem zu hören, ey, ehrlich gesagt, ist das ganz normal und voll okay.
Ja, total. Wie du sagst, ne, da geht der Druck von einem weg. Und ich glaube, selbst wenn man sich mit dem nicht als asexuell identifiziert, ne, kann man definitiv was mit deinem Buch anfangen. Du hast uns ja gerade erzählt in deiner Geschichte, dass du damals sehr viel ausprobiert hast. Also Pille, Dessous, Sport, Sextoys, alles in der Hoffnung, dich irgendwie zu reparieren, weil du eben ja einfach keinen Bock auf Sex hattest. Wie siehst du denn deinen Körper heute, so frei von der Erwartung?
Ich könnte gar nicht behaupten, dass diese Erwartung jetzt so komplett von mir abgelassen hat, weil das aber auch eine Historie ist, von der ich jetzt durch die Recherche so richtig gelernt habe, wie sehr sie auch in meinen Körper nun mal leider eingeschrieben ist. Und da ist Scham sowas ganz Fieses, weil Scham arbeitet von innen heraus, aber beeinflusst von Normen, die unsere Gesellschaft eigentlich bestimmt. Und zum Beispiel ein Kapitel hat mich ganz besonders berührt, wo es darum geht, wie bisher Unlust zum Beispiel in der Medizin der 50er behandelt wurde. Und Frauen wurde, oder weibliche Unlust ganz spezifisch, wurde schon immer pathologisiert, also medizinisch problematisiert. Und da gab es zum Beispiel die Diagnose der Frigidität, die Kälte gegenüber sexuellen Reizen. Und warum sage ich das? Weil mir jetzt auffällt, ich bin immer noch nicht frei von der Erwartung, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder dass man zum Beispiel als Person, die weniger Bock hat, die Person ist, die das dann fixen muss oder die sich den Erwartungen der Partnerin, des Partners anpassen soll. Davon bin ich leider immer noch nicht ganz frei. Ich wäre gern jetzt die, die hier so sitzt und sagt, ja easy, ich habe jetzt nur noch Sex, wann ich will und ich weiß ganz genau, wann ich will und wenn nicht, dann sage ich immer nein. So einfach ist das nicht.
Und ja,
das
finde ich auch okay. Ja, schön, wenn es so leicht wäre. Ist ja alles auch eine Reise und ein Arbeiten an sich.
Ja, und ich spreche auch mit so vielen Frauen, die auch mir selber sagen, ey, das ist so krass, wenn jemand mal zugibt, das ist gar nicht so leicht herauszufinden, wann will ich eigentlich und wann will ich eigentlich nicht. Und das ist meistens ja auch ein Prozess, der bei den meisten Frauen eben nicht spontan durch spontane Erregung entsteht, sondern durch reaktive Erregung. Also erst durch einen Reiz oder durch, ja, wenn man schon ein bisschen loslegt, wenn man ein Vorspiel mit einbringt und so weiter und so fort.
Wie sprichst du denn heute bei neuen Dates über das Thema, dass du eben öfter mal keinen Bock hast oder auch über Asexualität? Also was hilft dir vielleicht auch dabei, offen zu bleiben?
Ja, das war ganz interessant, weil ich, während ich dieses Buch geschrieben habe, keine andere Wahl hatte. Da habe ich sehr aktiv gedatet, so ungefähr ein Jahr lang.
Quasi
und
so Testdates.
Ja, genau. Und zum Beispiel hatte ich ein Date auf Lanzarote im Surfurlaub. Und sie fragte mich, was machst du auf der Insel? Und ich habe gesagt, ich surfe, aber ich bin hier auch, um mein Buch zu schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, oh, die Frau wird mich jetzt fragen, was ist das denn für ein Buch? Und dann habe ich mir da auf Englisch einen abgestammelt und wusste nicht genau, wie ich es sagen soll. Und dann habe ich das irgendwie so beschrieben auf Englisch, noch relativ auch am Anfang des Wissens, worum wird es denn in diesem Buch überhaupt gehen. Und dann hat sie mich so unterbrochen, hat sie gesagt, ach so, du schreibst also auch über Asexualität. Und ich war total überrascht davon, dass diese 10 Jahre ältere Frau weiß, was Asexualität ist. Und wir haben halt da ultra geflirtet so in dem Moment. Und sie schien auch so ein bisschen überrascht deswegen davon, weil sie halt auch noch nicht so viel darüber wusste. Nicht so bis zum Schluss oder das, was viele Leute denken, was Asexualität ist, ist, dass man gar keinen Bock hat und dass man dadurch auch automatisch nicht flirtet oder gar keine Anziehung empfindet. Und ich fühle total viel Anziehung zu Leuten. Ich male mir dann nicht unbedingt aus, mit denen im Bett zu landen. Aber ich denke trotzdem, wann könnte ich jetzt beim Lachen ihren Arm berühren? Ne? Wie wäre das zu knutschen? So, das habe ich dann trotzdem alles im Kopf. Und ich glaube, das hat sie genau verstanden in dem Moment, dass da sehr wohl eine Anziehung ist. Das war ein ganz witziger Moment. Normalerweise im Dating, und das plädiere ich auch für andere Menschen, die mich das auch oft fragen, die selber sich asexuell fühlen, sage ich, man ist niemandem eine Erklärung schuldig. Also ich finde gar nicht, dass man das mit sich tragen muss wie ein polizeiliches Führungszeugnis und man das jemandem schuldig ist, beim ersten Date abzuchecken, wie doll matchen wir eigentlich auf einer sexuellen Ebene. Denn ich glaube, mein Hot-Take ist, dass niemand hundertprozentig matcht auf einer sexuellen Ebene. Das ist immer Arbeit in einer Beziehung. Und auch ein asexueller Mensch wie ich, und manche sehen das anders, manche asexuelle Menschen finden Sex abstoßend und ich zum Beispiel nicht. Und trotzdem ist es immer ein Aushandlungsprozess in einer Beziehung, wie genau das funktioniert. Und deswegen bin ich zum Beispiel persönlich gar kein Fan davon, das jetzt unbedingt am Anfang jemandem erzählen zu müssen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Es wäre jetzt auch nicht so, wenn man nicht asexuell ist, redet man ja auch nicht permanent und immer von seiner Lust beim ersten Date. Also ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen umdrehen würde, dann wird es einem vielleicht auch bewusst, ne?
Ja, genau, genau. Und manche wollen ja auch zum Beispiel früh über Kinks reden, die sie gerne ausprobieren möchten oder die für ihre Lust total wichtig sind oder so, ne? Das kann ich total verstehen. Aber ich glaube dann doch, dass wir uns manchmal sehr doll auf Sex fokussieren, obwohl eben eigentlich das, was matchen muss, ist der Vibe, die Kommunikation, die Art und Weise, auch über Hürden gemeinsam zu gehen. Und das findet man dann meistens halt erst dabei raus, wenn es soweit ist.
Ja, dann gebe ich dir recht. Lass uns doch gleich mal genauer auf dein Buch eingehen. Es heißt Kein Bockclub. Und ich sag mal so, warum hattest du denn sehr viel Bock, darüber zu schreiben und das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen?
Ich habe gemerkt, dass ich arbeite jetzt schon so seit fast 10 Jahren auch in der sexuellen Aufklärung. Ich habe lange auf Klo moderiert. Als Journalistin beschäftige ich mich viel mit Liebe, Sex und Beziehung und mit Feminismus und ganz viel auch mit Sexpositivität. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass das Buch, das ich bräuchte, nämlich eine entlastende Lektüre zu begehren, die hat mir total gefehlt. Und die habe ich zum Beispiel im englischsprachigen Raum gefunden, aber auf Deutsch überhaupt nicht oder auch generell gibt es davon nicht so viel, sondern ich habe vor allen Dingen ganz viele Mythen und Fehlannahmen gefunden darüber, dass Sex wie natürlich und zwingend zu jedem Leben dazugehört. Und dabei ist die Erfahrung, sagen Studien, von besonders Frauen genau das Gegenteil. Nämlich, dass Lust in Wellen passiert, dass man auf jeden Fall manchmal im Leben keinen Bock hat. Und jede zweite Frau in Studien gibt an, ein vermindertes sexuelles Interesse zu haben. Und die meisten davon finden, das ist gar kein Problem, das man fixen muss, sondern haben dann zum Beispiel eher den Druck, weil der Partner oder so das möchte oder weil sie das Gefühl haben, sie sind in einem System falsch. Und als mir das klar geworden ist, dachte ich, hey krass, ich bin ja gar nicht allein. Das, was ich als Asexualität doch erkenne, dass das halt ein kleiner Teil von LGBTQIA ist, ist aber eigentlich eine Erfahrung, von der teilweise ganz viele Leute relaten können. Das fand ich total spannend und wollte darüber noch mehr recherchieren, warum auch zum Beispiel die Generation Z weniger Sex hat.
Ja, du bist ja während den Recherchen für dein Buch auch sehr tief in die aromantische Community eingetaucht und würdest du sagen, du hast dort etwas über Beziehungen gelernt, dass man vielleicht so, ich sag mal, wenn man sich jetzt als hetero identifiziert, jetzt gar nicht unbedingt kennt, wenn man da so sehr eng definierte Beziehungsmuster hat?
Ja, total. Und davon habe ich zum Beispiel selber total viel gelernt. Ne? Für die, die nicht wissen, was Aromantik ist, aromantische Menschen fühlen sich nicht romantisch hingezogen zu anderen Leuten. Sie haben also nicht unbedingt Interesse, romantische Beziehungen zum Beispiel zu knüpfen, eine romantische Zukunft mit jemandem zu planen, aber führen trotzdem Beziehungen, zum Beispiel platonische oder auch Beziehungen, die eben unsere Vorstellung von so klassischen platonischen Freundschaften übersteigt, nämlich trotzdem sich vorzustellen, unter einem Dach zu leben, einen Garten zusammen zu pflegen, einen Hund gemeinsam zu erziehen. Das kann alle möglichen Möglichkeiten haben. Von der aromantischen Community habe ich gelernt, eigentlich eher meine Freundschaften auf die Ebene der romantischen Beziehungen emporzuheben und sie nicht als weniger als die sexuellen Beziehungen oder die romantischen zu betrachten. Und das mache ich mittlerweile mit meinen Freundinnen so. Wir kennen das ja oft, ne, dass wir so diese eine Freundin haben, die hat gerade irgendwie ihre Honeymoon-Phase sogar vielleicht schon geheiratet und irgendwie ist sie wie vom Erdboden verschluckt und dann trennen die sich leider wieder und dann ist man wieder da. Und
ja,
das klar. Muss ja nicht so sein, auf keinen Fall. Und ich glaube auch, das macht jedes Leben und auch jede Beziehung besser, wenn es nicht nur eine gibt.
Ja, ich fand vor allem diesen Teil in deinem Buch auch total interessant, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht, ne, wenn du sagst irgendwie, dass auch diese Friendzone beim Dating ja so Freundschaften total herabsetzt. Ne? Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst, ja. Aber zumindest so ist es mir im Kopf geblieben, dass man quasi Freundschaft irgendwie sowas ist, so ja, ist weniger wert als eine romantische Beziehung. Und ich zum Beispiel bin ja ein Mensch, also ich liebe Freundschaften. Ich weiß und ich habe in meinem Leben gelernt, auf Freunde kann ich mich immer verlassen, auf eine Beziehung im Zweifel nicht. Ja. Also auf eine romantische Beziehung. Und deshalb, also mich hat das total berührt und ich finde es so wichtig, dass man auch darüber spricht.
Ja, und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum Studien sagen, dass getrennte Frauen oder auch Frauen, die keinen Sex haben, viel glücklicher sind als Single-Männer, die keinen Sex haben, weil Frauen halt ihr Glück auf ganz vielen Säulen ablegen können. Und da zum Beispiel halt Frauenfreundschaften ein ganz wichtiger Bestandteil ist von einer emotionalen Ausgeglichenheit, von einer Erfüllung im Leben, ne, von Spaß und so weiter. Und das finde ich ganz schön.
Warum findest du denn, sollten wir wirklich alle dringend mehr auf so Zwischentöne in menschlichen Beziehungen achten?
Ja, ich glaube wirklich, dass das eine gefährliche Annahme ist, die immer wieder von SexratgeberInnen reproduziert wird. Und ich glaube leider nicht, nur weil die Wissenschaft das sagt, weil man kann Wissenschaft immer so und so finden. Ich habe für mein Buch zum Beispiel eben ganz viele Studien und Wissenschaft zitiert und dadurch belegt, dass Sex eben nicht einfach nur wegen einem Fortpflanzungstrieb dem Menschen wichtig ist. So, das ist eine Fehlannahme. Es gibt eigentlich, sagen zwei PsychologInnen, 237 Gründe, warum wir Sex haben. Und mein Hot Take ist, dass es genauso viele Gründe auch dagegen gibt und dass das total entlastend sein kann für jeden Menschen oder jede Beziehung, da erstmal einfach nur okay mit zu sein, wenn man mal eine sexlose Phase hat. Ob das dann ein Wort braucht oder ob, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Das ist dann alles dahingestellt und nicht jeder Mensch braucht auch irgendwie ein Label, um irgendwie mit sich cool zu sein. Das kann ja total unterschiedlich sein. Aber ja, ich bin ganz überzeugt davon, dass das ein ganz wichtiger Schritt wäre, besonders so in der sexpositiven Szene, sexuelle Unlust immer zum ständigen Begleiter der Lust zu machen. Ich glaube, nur wenn das ein Gleichgewicht haben darf und wir dem eine Erlaubnis geben, dann erst, ja, finden wir da, glaube ich, wirklich so eine Befreiung, weil ich weiß, dass da ganz viele, auch nicht nur Frauen, eine dolle Last haben, ne, wollen wir gar nicht erst anfangen von dem angeblich immer Bock-Club, nämlich die Männer.
Ja, Das stimmt. Und ich finde, du hast ja in deiner Geschichte, war ja dein letzter Satz auch so schön, hast du gesagt, weniger Bock zu haben heißt nicht, nicht zu lieben, es heißt anders zu lieben. Und ich finde, wenn du jetzt gerade sagst, dass eben diese Unlust unbedingt ein Teil der Lust sein sollte und auch andersrum, da gehst du hier ja auch schon so ein bisschen drauf ein. Wie hat sich das denn bei dir früher gezeigt und wie heute?
Die Unlust oder die Lust?
Nee, tatsächlich, wenn du sagst, dass es weniger Bock zu haben nicht heißt, nicht zu lieben, sondern anders zu lieben.
Mhm. Ja, mir ist später erst aufgefallen, dass mir einfach diese Vorbilder so krass gefehlt haben, die ein vielfältiges Bild von Liebe zeigen. Und ich glaube, die meisten hatten das, dass es eben so eine unschuldige erste Annäherung gibt. Und aus ganz vielen verschiedenen Gründen hat sich das bei mir eben noch so bis in die Anfang 20er gezogen. Und mir hätte es so sehr geholfen, wenn mir da jemand gesagt hätte, ey, es ist voll okay, dir erstmal einfach nur schüchtern vorzustellen, mit deinem besten Freund Händchen zu halten. So, und das erstmal einfach so stehen zu lassen und nicht eben diese gesellschaftliche Erwartung, von welche 10 Schritte kommen danach, so doll schon in mich rein zu fressen. Das ist auch leider ganz traurig und deswegen beginne ich auch meinen Text so mit diesem Satz, dann blas mir doch wenigstens ein, weil ich habe im Aufwachsen als junge Frau, als Mädchen ganz doll diese männlichen Erwartungen an mich oder an Sex über meine gestellt. Sandra Konrad ist eine ganz tolle Autorin, die hat das Buch geschrieben mit dem Untertitel »Warum sie will, was er will«. Und in ihrem ganzen Buch beschreibt sie, wie schwer das eigentlich ist, als Frau herauszufinden, was möchte ich? Weil wir doch in einer Gesellschaft leben und das machen Männer ja gar nicht extra, ne? Das sind nicht die Buhmänner, die jetzt in jeder Beziehung sagen, du musst aber mir jetzt einblasen oder so, das ist ja Quatsch. Aber wir wachsen alle, Männer, Frauen und alle dazwischen, in einer Welt auf, in der das männliche Begehren, das gestillt werden soll. Und wenn ich das sage, meine ich eigentlich die weißen Männer. Bei nicht weißen Männern ist die Lust oft kriminalisiert, problematisiert. Bei weißen Männern ist sie dann oft, wenn eine übergriffige Lust vorhanden ist, dann ist das so, ach ja, das ist das Testosteron, ach ja, das sind die Männer, die brauchen das halt, dann ist der wieder glücklich so.
Ja, wird total verharmlost, ne?
Ja.
Was ich auch so interessant finde, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass ganz viele Frauen tatsächlich auch schon in dieser Situation waren, dass sie sagen, ja, ich habe es dann lieber durchgezogen, als Nein zu sagen, weil das fand ich anstrengender.
Ja, und das ist auch einer dieser 237 Gründe, Sex zu haben, von David Buss und Cindy Mastin. Ja. Das ist der Verlegenheitssex, der Sex, dem man zusagt, weil das Nein irgendwie komplizierter ist. Und ich glaube, das kennen wir alle.
Ja, tatsächlich.
Das ist irgendwie traurig. Aber ich finde das auch mal wichtig, ehrlich darüber zu sprechen, weil wir oft auch zu Recht natürlich in der MeToo-Bewegung zum Beispiel über die wirklich justiziablen Fälle von Grenzüberschreitung gesprochen, geredet, diskutiert haben. Zu Recht. Und das ist total wichtig. Aber ich finde es auch wichtig, über diese grauen Zwischentöne zu sprechen, wo man gar nicht genau sagen kann, wie wäre es denn besser gewesen? Weil das hat ja mit einem System zu tun. Das hat nicht unbedingt mit einem Partner zu tun, der nicht auf einen gehört hätte, wenn man gesagt hätte, Schatz, können wir kuscheln? Vielleicht hätte er das. Aber wir leben dann in einer Gesellschaft, die einem so ein bisschen das Gefühl gibt, als hätte man versagt, wenn man dann schon den dritten Abend sagt, Schatz, können wir lieber schlafen?
Ja, total. Und dieses Einreden, ne, dieses Einreden des Versagens und Co., das ist ja auch das, was dann die Spirale so immer, immer weiter laufen lässt, genau. Dass man immer tiefer reinrutscht in, ich muss doch aber irgendetwas
ja, wie
tun
du,
oder
das
so
ist echt,
empfinden.
Das hast du
oder,
total
oder.
Gut gesagt. Das ist so die Spitze vom Eisberg und leider hängen da dahinter eben ganz, ja, ganz ernstzunehmende Geschichten, die wir eigentlich zwingend verhindern müssten. Und ich glaube, da haben wir auch alle so ein Stück Verantwortung, dass wenn wir über sowas sprechen, auch über diese Frage, und ich weiß, ihr redet im Podcast ja zum Glück auch ganz viel darüber, weil es eben doch die meisten ja auch beschäftigt, ne? Wie können wir mit sexlosen Phasen in Beziehungen umgehen oder was machen wir, wenn es jemandem auch mal fehlt oder so. Ein Satz, den wir dann aber oft vergessen auch mitzugeben ist, vielleicht ist es auch einfach okay. Vielleicht ist es einfach okay.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil ich glaube ja auch, ne, das Allerwichtigste ist ja auch einfach wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, auf seine Grenzen. Und da auch immer wieder Stück für Stück auch zu lernen, wie kann ich sie sagen, wie kann ich es aussprechen, wie fühlt sich's für mich besser an.
Ja.
Und ich finde, das kann man gar nicht oft genug ermutigen.
Ja, total.
Was mich jetzt heute noch interessieren würde, was möchtest du denn ganz persönlich unseren Hörerinnen heute mitgeben, die sich vielleicht in deiner Erzählung selbst erkannt haben, die sich überlegen, dein Buch zu kaufen, was wäre so dein persönlicher Tipp?
Ja, ich würde mich total freuen, wenn wir uns im Kein-Bock-Club wiederfinden, entweder auf meinen Seiten oder bei einer Lesung mal oder vielleicht auch nur in euren Gedanken, weil vielleicht jemand gerade zugehört hat, der verstanden hat, boah, ich bin nicht kaputt und ich bin nicht allein, so wie ich eben damals bei diesem YouTube-Video. Und Angela Chen, eine ganz tolle Buchautorin des Buchs Ace, war so meine Person, die mir diesen Aha-Moment gegeben hat. Nach diesem Outing schon habe ich ihr Buch gelesen und habe richtig gemerkt, was für eine Struktur eigentlich dahinter steckt. Welche Last von der Gesellschaft, von den Erwartungen, von dem Performance-Zwang so richtig auf meinem Rücken liegt. Kein Wunder, dass ich so viel Rückenschmerzen habe. Und in ihrem Buch steht ein Satz: Du darfst immer Nein sagen, sogar wenn du liebst. Und du darfst sogar Nein sagen für dein ganzes Leben. Und das fand ich so krass zu lesen, weil ich damit immer noch hadere, mir das vorzustellen, weil immer noch ganz viele Normen auch auf mir lasten. Aber ich finde, sie hat total recht, wenn sie sagt, du darfst Nein sagen für dein ganzes Leben, weil das sollte immer die Priorität sein.
Also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich gebe ehrlich zu, ich bin auch jemand, der eher Ja als Nein sagt, so allgemein im Leben.
Genau,
ich muss das auch immer mal wieder trainieren. Und ja. Deshalb berührt mich der Satz gerade total, weil es stimmt natürlich, aber wie schwer ist es in der Umsetzung?
Ja, das ist so schwer und das fängt aber schon damit an, dass vielleicht jemand gerade auf diese Folge geklickt hat, ne, dass wir darüber sprechen, dass wir uns überhaupt diesen Gedanken mal zulassen zu denken, oh, ich sag mehr Ja als Nein. Erstmal ohne Bewertung, so, ne, aber das ist schon ein ganz großer und auch mutiger Anfang, wenn man sich überhaupt traut, einmal asexuell in die Google-Suchzeile einzugeben, vielleicht auch um danach zu sagen, nee, fühle ich mich nicht von abgeholt.
Ja, vielen Dank, Maria, für deine Offenheit und überhaupt für deine ganzen Tipps. Und ich glaube, in deinem Buch hast du vorgeschlagen, dass man die MitgliederInnen des Kein-Bock-Clubs Bockies nennen könnte. Ich fand das ja super. Und ja, ich danke dir wirklich, dass du mit deiner Geschichte für viele eine Tür geöffnet hast, raus aus der Scham hin zur Selbstverständnis. Und ich freue mich einfach, dass du über so ein unfassbar wichtiges Thema in der Öffentlichkeit sprichst und auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür.
Danke, Alex, für die Einladung.
Um das Thema noch etwas größer zu fassen, freue ich mich jetzt wie immer bei uns im Podcast mit unserer heutigen Expertin zu sprechen. Ja, Paula, heute war ja der Ablauf mal ein kleines bisschen anders, aber ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass wir beide das Thema Asexualität jetzt noch etwas größer fassen. Du kennst Marias Geschichte, ihren ehrlicherweise sogar auch Leidensweg. Mhm. Was sagst du denn dazu?
Es ist ein so wahnsinnig komplexes Thema, diese Sexualität. Es ist ganz, ganz schwer, finde ich, das so auf den Punkt zu bringen. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass wirklich jeder Mensch seinen eigenen Weg damit finden dürfen sollte. Ne? Leider ist es ja in vielen Gesellschaften nicht so, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst damit auseinandersetzen darf. Und zwar ganz ohne, dass von außen irgendwelche Ideen, Vorschläge oder gar gesellschaftlicher Druck kommt. Weil die Gründe für Gefühle, für Empfindungen, für Ängste, für ja Abspaltung von bestimmten Bereichen oder die Existenz von bestimmten Themenfeldern, die andere sehr stark begießen und düngen und die man selber aber gar nicht so sehr düngen möchte, das ist wirklich ein ganz, ganz persönliches Thema. Und darum fällt es mir super schwer, da richtig weise Worte zu finden, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, Maria hatte auch dieses berühmte Beispiel genommen, dass es ja vielen Frauen tatsächlich leichter fällt zu sagen, ich habe Kopfschmerzen, anstatt ich habe keine Lust. Und ich glaube, das passt eigentlich gerade ganz gut auch zu deinen Worten, die du gerade gesagt hast, ne, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, darüber zu sprechen. Mhm. Was sagst denn du aus deiner Erfahrung zu dem Satz, ich habe Kopfschmerzen, anstatt ich habe keine Lust? Geht vielen
ja,
so, ne?
Ja, und das ist natürlich totale Selbstverleugnung. Und das ist wahnsinnig schade, wenn das in einer Beziehung nicht diskutiert werden kann. Es ist eigentlich, wie man so sagt, eine Red Flag, sich selber gegenüber, aber auch der Beziehung gegenüber. Ne? Natürlich, Lust in einer Beziehung aufeinander wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Und zu jedem Augenblick sollten beide Teile in der Lage sein dürfen zu sagen, wie es gerade bei ihnen aussieht. Darum, ich habe Kopfschmerzen, ist ungefähr so wie Orgasmus vortäuschen. Das ist halt eine Simulation des Lebens. Und dann leben wir an uns vorbei.
Ja, und das ist super schade. Mhm. Wenn einem das jetzt super schwer fällt, über die eigenen sexuellen Bedürfnisse zu sprechen oder eben auch zu sagen, boah, irgendwie habe ich seltener Lust.
Ja.
Mhm. Wie mache ich das am besten in meiner Beziehung?
Ja, ein wirklicher Krückstock ist zu sagen, es fällt mir total schwer, darüber zu sprechen, aber. Mhm. Oder es fällt mir total schwer, darüber zu sprechen, dass ich Ja, dass man quasi das, wovor man Angst hat, nämlich dass man ertappt wird bei der Schüchternheit, dass man das schon vorwegnimmt und sagt, pass auf, völlig klar, dass es jetzt ein riesiges Gestammel wird, aber es ist mir super wichtig, dass du das weißt. Und das ist so ein bisschen den Scheinwerfer in den Schatten lenken, wenn man sagt, es fällt mir schwer, aber ich muss es jetzt sagen. So, ne? Oder ich fühle mich total beschämt dabei, das auszusprechen.
Ja, dann ist doch mal so diese erste Brücke ist einfach dann schon mal da, über die man gehen kann, ne?
Genau. Und das weiß ja jeder. Also wenn man als junges Menschlein eine Beziehung beenden muss, selbst wenn die nur 3 Tage gedauert hat in der Schule oder so, dieses Aufspulen, dieses Innere, bis man das sagt, ist viel, viel größer und schwerer als das Gespräch dann selbst. Also.
Ja, total. Und ich glaube, danach ist man ja auch ganz oft erleichtert, weil man für sich selbst eingestanden ist.
Na klar. Und vor allem, weil dann der Druck weg ist, ne?
Sagen wir, ich habe das hinbekommen, über mich zu sprechen, über meine Bedürfnisse. Oder ich habe mich einfach wohlgefühlt in dem, was ich gesagt habe. Und mein Partner oder meine Partnerin, die akzeptiert es aber nicht oder reagiert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Was kann man in so einer Situation tun? Hast du da vielleicht noch so einen kleinen Trick?
Ja, das ist natürlich super enttäuschend, völlig klar, ist aber in jeder Altersgruppe, in jeder Beziehungsform enttäuschend, wenn der andere einen nicht so versteht, wie man sich das wünscht. Ist aber auch irgendwie logisch, weil uns geht es andersrum ja manchmal genauso. Mhm. Und man kann durchaus zum Ausdruck bringen, dass es einen enttäuscht, dass man findet, es sollte eigentlich anders laufen und man möchte sich natürlich gesehen und verstanden fühlen, aber gleichzeitig muss man auch bei sich bleiben. Die Perspektive des anderen ist nicht die eigene und die ganze Lebenswahrnehmung des anderen ja nicht die eigene ist. Also wichtiger ist mir immer, dass man es trotzdem ausspricht und weniger den Fokus darauf legt, reagiert der andere so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Wenn das natürlich dauerhaft so ist und man in einer Beziehung ständig das Gefühl hat, dass man nicht erkannt wird, dass einen niemand versteht, dann liegt das Problem deutlich tiefer, ganz klar.
Kann ich dir nur recht geben, ne? Dann liegt es im Zweifel ja an der Beziehung und nicht nur an dem, was man gerade gesagt hat.
Genau, und das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Nicht jeder Mensch passt zu jedem. Das darf man nicht vergessen. Und manchmal gibt es Partnerschaften, die tragen einen über bestimmte Lebens- und Entwicklungsphasen und dann muss man die gehen lassen. Und das ist völlig okay.
Lass uns gerne noch mal tiefer in das Thema Asexualität einsteigen. Ein Thema, das ja wirklich für viele, denen es ähnlich geht wie Maria, auch leider mit super viel Scham behaftet ist. An was liegt das denn grundsätzlich?
Naja, dass gerade das Thema Asexualität gesellschaftlich nicht sehr diskutiert wird und auch nicht so anerkannt wird. Sexualität oder der Ausdruck davon ist ja auch so ein bisschen Ausdruck der Lebenskraft, Ausdruck der Lebensfreude. Ja, die Fortpflanzung hängt gesellschaftlich mit dran und so weiter. Es ist ein wahnsinnig emotional aufgeladenes Thema. Und wenn jemand sagt, nee, ich mache da eigentlich nicht mit, fühlt sich die ganze Gesellschaft irgendwie insofern getriggert, als dass jemand das Konzept in Frage stellt.
Wenn ich mich als asexuell identifiziere, wie kann ich in dem Moment lernen, für mich einzustehen, beziehungsweise mich auch da vielleicht nicht von der Scham oder diesem Gefühl, mit mir stimmt was nicht, leiten zu lassen? Weil gerade wenn ich dir zugehört habe, die Gesellschaft geht in eine andere Richtung, ist es ja super schwer.
Ja, also man muss den Leuten erstens klar machen, dass es ihren Lebensbereich überhaupt nicht betrifft. Wenn ich keine Lust habe, mit irgendwem Sex zu haben, hat ja keiner einen Mangel daran, ne?
Also, total.
Niemand wird so sehr Sex mit mir haben wollen, dass es ihr Leben beeinflusst. Also insofern kann man sich da ganz klar abgrenzen eigentlich, indem man sagt, pass auf, es ist meins, es hat gar nichts mit dir zu tun. Und man muss sich klar machen, dass es natürlich auf Widerstand trifft, weil die Leute leider in den Grundzügen häufig total ignorant sind. Aber ganz, ganz wichtig ist zu lernen, dass, wenn das Teil der eigenen Identität ist, dass man genau so, wie man ist, auch richtig ist. Und gerade Asexualität hat ja auch ein großes Spektrum. Also
ja, manche, absolut. Lass uns da gerne tiefer rein.
Genau, also manche erleben ja sexuelle Anziehung nur nach einer ganz tiefen emotionalen Bindung. Andere empfinden ganz, ganz selten, aber immerhin gelegentlich Anziehung. Wieder andere empfinden überhaupt keine Anziehung. Und natürlich führen solche Menschen aber auch Beziehungen. Es gibt asexuelle Beziehungen. Und auch die können absolut erfüllend sein. Also ich glaube, einfach wichtig ist da die Aufklärung.
Ja, und ich meine, man fühlt sich ja nicht nur durch Sex mit einem Menschen verbunden, ne? Also da kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Intimität, Nähe oder auch Romantik schaffen.
Und gerade Beziehungen, die so auf einer sexuellen Anziehung basieren, sind ja häufig viel schwacher in Sachen emotionale Intimität als andere. Also insofern gibt es hier eigentlich keine Beziehungsform, die mit dem Finger auf andere zeigen darf, ne?
Ja, das sowieso nicht. Über was ich gerne in diesem Zusammenhang aber trotzdem sprechen würde, wäre so Stichwort Dating. Maria sagte, sie spricht das mittlerweile offen an, sagt aber auch definitiv, klar, es muss jedem selber überlassen sein, ob man davon erzählt oder nicht. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, wenn man da nicht drüber spricht, dass das Dating natürlich auch ja noch ein bisschen schwieriger werden könnte. Oder was sagst du dazu?
Ja, na klar. Also der Prozentsatz der Asexuellen ist natürlich deutlich geringer als der Pool der Heterosexuellen oder der Homosexuellen. Es hat niemand gesagt, dass das Leben einfach ist, wenn man eine Besonderheit mitbringt. Ja, aber es heißt auch nicht, dass es gar nicht geht. Also man muss einfach ein bisschen präziser wählen und man tut sich definitiv leichter, wenn man offen damit umgeht und von vornherein sagt, pass auf, das bin ich und ich suche jemanden, der genau mich meint. Trifft übrigens auf jeden zu.
Ja, da hast du recht. Sagen wir, man ist jetzt in einer Beziehung, man ist der asexuelle Part oder eben der Part, der eher weniger Lust auf Sex hat. Der andere vielleicht aber eher schon, also vielleicht auch da gerne eine Körperlichkeit hätte. Wenn man zu dieser Thematik in der Beziehung kommt, was könnten dafür denn Lösungen sein? Also ich sag mal, es ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, immer die Beziehung zu öffnen. Also da gibt's ja bestimmt noch ganz viele andere Möglichkeiten.
Ja, im Grunde unterscheidet sich das Szenario gar nicht von anderen Beziehungen. Man muss ja immer irgendwie einen Kompromiss finden. Und wie der aussieht, kann man ja ganz kreativ gestalten. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen. Eines ist sicher, in einer Beziehung sollte niemand unglücklicher werden, als er vorher war, ne? Dafür ist es zu anstrengend. Also Beziehungen sollten schon den Fokus darauf haben, dass es ein bisschen angenehmer wird, das Leben. Auch da gibt es natürlich eine riesige Bandbreite. Also es ist nicht die ideale Kombination natürlich zwischen zwei Menschen, wo der eine gar keine Anziehung oder sexuelle Bedürfnisse verspürt und der andere sehr viel oder zumindest mehr, deutlich mehr als der andere. Also es ist schon so, dass Beziehungen besser funktionieren, wenn sich zwei Menschen zusammentun, die ungefähr gleich schwingen und die gleichen Interessen haben, weil sonst ist das Konfliktpotenzial unermesslich. Und wie gesagt, Beziehungen sind sowieso anstrengend und sehr komplex und es gibt bessere Partner dann.
Also würdest du sagen, es gibt ja durchaus asexuelle Communities auch, wo man sich informieren kann, auch neue, vielleicht Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich auch vielleicht viel besser austauschen kann, weil sie einfach auch nachempfinden können, wie es einem selber geht, dass man sich da einfach auch ein bisschen mehr aus der Komfortzone traut und auch da den Kontakt sucht?
Also zu 100%. Wie sagt Oma nochmal, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das trifft auf alle zu. Man weiß ja auch aus Studien, dass zum Beispiel Menschen aus ähnlichen Bildungsschichten besser funktionieren, als wenn es da einen großen Unterschied gibt. Und genau das trifft natürlich auch zu auf die sexuelle Grunddynamik.
Ja, meine allerletzte Frage an dich heute ist auch schon, was ist dein ganz persönlicher Tipp an alle Menschen, die sich ähnlich fühlen wie Maria?
Steht zu euch. Es hilft ja überhaupt nichts, sich zu wünschen, man wäre anders. Ihr seid, wie ihr seid und ihr seid tipptopp so. Ihr müsst bloß Leute finden, die euch als die Person annehmen können, die ihr seid. Und dann wird alles gut.
Doppelt unterstreichen. Vielen Dank, Paula, für all deine Einblicke und deine Tipps. Und ich finde wirklich, man kann den Menschen nicht oft genug Mut machen, zu sich zu stehen und ja diesen Satz aus dem Kopf zu streichen. Mit mir stimmt was nicht, weil am allermeisten stimmt dieser überhaupt nicht.
Ganz genau.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Sexual- oder Paartherapie. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert möchte, der kann sich gerne an unser Instagram-Team unter @myselfgermany wenden oder Paula direkt über ihren Podcast Paula Lieben Lernen kontaktieren und Teil ihres oder unseres Podcasts werden. Und wer mehr über den Kein-Bock-Club von Maria Popov erfahren will, schaut in die Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.